Liebe Freunde, ich weiß nicht sehr viel von dem neuen Papst, aber aus zwei Gründen ist mir der Mann äußerst sympathisch. Erstens hat er bei seiner ersten Amtshandlung den Segen vergessen. Ja, das gefällt mir. Das ist doch schön, wenn man merkt, auch so ein Mann ist noch aufgeregt. Der macht noch Fehler, das ist auch nur ein Mensch. Und zweitens, als der noch Bischof gewesen ist, da wurden er und ein anderer Bischof eingeladen, zu einer Sitzung nach Rom zu kommen. Er bekam die Ausreisepapiere und der andere Bischof bekam sie nicht. Wie hätte er zu dem anderen Bischof sagen können, so wie es im Strubelpeter steht: Konrad, sprach die Frau Mama, ich gehe aus und du bleibst da. Bleib hübsch ordentlich und fromm, bis nach Hause ich wiederkomme. Aber genau das hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, wenn mein Bruder nicht fahren darf, da fahre ich auch nicht. Da bleibe ich hier, ich gehöre zu dem. Das nenne ich Anstand. Sowas, das nenne ich Charakter. Das ist wirklich Solidarität. Das ist echte Brüderlichkeit. Der Benjamin, der jüngste von 12 Brüdern, der war mal in einer ähnlichen Lage wie dieser Bischof, dem man die Ausreise verweigert hat. Der Benjamin, ein harmloser Unschuldsknabe, der wurde plötzlich von höchster Stelle zum schwarzen Schaf erklärt. Man hatte zu seinem Schreck in seinem Gepäck den goldenen Becher, den silbernen Becher dieses ägyptischen Ministerpräsidenten gefunden. Der Ben kam zu dem Becher wie der Blinde zur Ohrfeige, er hatte ihn wirklich nicht geklaut. Sondern, ich habe euch das vor 4 Wochen alles erzählt, der Präsident selber hatte ihm den Becher untergejubelt. Also Fakt war jedenfalls, der Becher war in Bens Gepäck und deshalb sollte der in Ägypten bleiben und sterben. Und den übrigen Brüdern, den erlaubte dieser Ministerpräsident die Heimreise. Die kriegten ihren Stempel und Papiere, go home, goodbye. Jetzt war die Frage, würden Sie Ihren Bruder im Stich lassen oder nicht? Sie hatten ja schon einmal einen Ihrer Brüder im Stich gelassen, und zwar den Josef. Der Josef, der hatte ihn nicht gepasst, weil ihnen seine Träume nicht passten. Wer von einer anderen, besseren Zukunft träumt, der ist offenbar mit der Gegenwart unzufrieden. Das ist offenbar ein Kritiker. Und wer sogar noch von der Veränderung der Machtverhältnisse träumt, wie der Josef, der geträumt hatte, er stünde da und seine Brüder würden sich vor ihm verneigen. Ein solcher Mensch, das ist ja schon geradezu ein Umstürzler. Und solche Menschen, die solche Träume haben von einer anderen Zukunft, die haben es schwer auf dieser Erde. Die hat man schon immer gerne mundtot gemacht, rausgeschmissen, umgebracht. Der letzte große Träumer, der auf unserer Welt gelebt hat, das war dieser Dr. Martin Luther King, von dem ich vorhin gesagt habe, dass das Oratorium aufgeführt wird nächsten Sonntag. Das war ein Mensch, der hat mal eine Rede gehalten, die ist berühmt geworden, die begann mit dem Wort I have a dream, ich habe einen Traum, den Traum einer Gesellschaft ohne Hass, ohne Rassenhass und mit Gleichheit. Und nicht lange nachdem er diese Rede gehalten hat, da ist er erschossen worden. Den hat man umgebracht, ausgetrickst. Und bei dem Josef, da ist es damals so gewesen, dass sie ihn abgeschoben haben. Sie haben ihn verkauft nach Ägypten als Sklaven. Das war 22 Jahre her. Und die Brüder ahnen nicht, dass sich der Traum, den Josef damals hatte, dass sie sich nämlich vor ihrem Bruder verneigen, in diesem Moment erfüllt. Sie ahnen nicht, dass sie vor diesem Bruder Josef jetzt stehen. Und sie ahnen nicht, dass Josef die ganze Geschichte mit dem silbernen Becher selber inszeniert hat, um sie auf eine allerletzte Probe zu stellen. Der Josef will rauskriegen, ob seine Brüder immer noch so sind wie früher. Genauso brutal, ohne Bruderliebe, ohne Vaterland, ohne Vaterliebe. Oder ob sie sich vielleicht geändert haben. Und nun sieht er seine Brüder gespannt an. Was werden die machen? Werden die die angebotene Chance, in die Freiheit abzureisen, annehmen? Oder werden sie sagen, nein, wir gehören zusammen, wir bleiben hier bei unserem Bruder Benjamin. Da tritt der Juda vor und sagt, wir sind eigentlich 12 Brüder. Und seit einer unserer Brüder, seit der, da kommt er ein bisschen ins Stottern, seit der gestorben ist, Da ist unser alter Vater untröstlich. Und er hängt nun mit seiner ganzen Liebe an seinen Jüngsten, an den Benjamin. Und der wollte den schon gar nicht mitreisen lassen. Und er hat gesagt, wenn dem was passiert auf der Reise, das bedeutet mein Tod. Also wir können ohne den Benjamin nicht nach Hause kommen. Das würde unseren alten Vater umbringen. Und deswegen bitte ich dich, sagt er zu dem Ministerpräsidenten, lass den Benjamin frei und ich werde an seiner Stelle hier bleiben, damit mein alter Vater nicht vor Kummer stirbt. Das war der Beweis der Sinnesänderung, auf die der Josef gewartet hatte. Das ist nicht mehr derselbe Juda, der vor 22 Jahren eiskalt gesagt hatte, den Josef, den verkaufen wir. Sondern das ist ein anderer, das ist ein neuer Juda, der seine Freiheit, seine Familie, sein Lebensglück, sein Leben aufgibt, um seinem Vater den Schmerz zu ersparen und seinem Bruder die Freiheit zu bringen. Das ist der Juda, aus dessen Geschlecht später der geboren wird, der die Erlösung für alle Menschen bringt. Denn Christus stammt aus dem Stamme von Juda. Als der Juda sein Leben anbietet für das Leben von Benjamin, da ist für Josef die Sache gelaufen. Jetzt kann er sich nicht länger beherrschen. Und er schmeißt sämtliche Ägypter aus dem Saal, schickt auch den Dolmetscher mit raus. Und als er mit seinen Brüdern alleine ist, da fängt er hemmungslos an zu heulen. Und die Brüder sind fassungslos und können sich nur wieder nicht erklären, was das nun wieder bedeuten soll, dass dieser hohe Herr vor ihnen anfängt zu weinen. Es ist doch eigentlich leicht zu verstehen. Alles, was der Josef getan hatte, seine ganze Hoffnung, die hatte sich darauf konzentriert, dass seine Brüder sich ändern, dass sie umkehren, dass sie neue Menschen werden. Und als er jetzt erleben darf, sie sind neu geworden. Die sind nicht mehr wie früher, sondern die sind anders. Als er es sieht, die sind neu geworden, da löst sich die Spannung der letzten Wochen und der letzten Minuten auf in einem Strom von Tränen. Ich finde das gut, wenn ein Mann noch weinen kann. Das gilt zwar heutzutage als unmännlich, aber ich denke, ein Mann, der nicht mehr weinen kann, der ist einfach unmenschlich. Die Menschen in unserer Zeit, die werden nach meiner Beobachtung immer sentimentaler und gleichzeitig immer roher. Und echtes, starkes Gefühl, zum Beispiel Mitleid, das wird in unserer Welt immer seltener. Wir sehen täglich im Fernsehen die schrecklichsten Grausamkeiten. Aber wir sind als Augenzeugen blind geworden für das Leid unseres Mitmenschen. Und wir hören immer wieder die schrecklichsten Nachrichten, ohne auch nur mit der Wimper dabei zu zucken und sind darauf auch noch stolz. Aber was wir so stolz Selbstbeherrschung nennen, das ist in Wirklichkeit weiter nichts als Gefühlskälte. Das ist ein seelisches Minus. Mir graut vor Menschen, die keine echten Gefühle mehr haben und die keine echten Gefühle mehr zeigen können. Männer, die zu keiner Träne fähig sind, die sind zu allem fähig. Gott schütze uns vor solchen harten Männern. Der Josef, der heult Rotz und Wasser. Und es ist ihm völlig Schnuppe, dass man das im ganzen Hause hören kann und dass die Dienerschaft traubenweise an den Schlüssellöchern hängt, um zu sehen, wie dieser Chef heult. Und es ist ihm auch egal, dass seine Brüder ihn fassungslos anstieren. Und als er endlich seine Fassung wiedergewonnen hat und sich in der Gewalt hat, da sagt er zu den Brüdern ohne Dolmetscher in ihrer Muttersprache. Da sagt er, ich bin Josef. Da verschlägt er die Sprache, da prallen die zurück. Kreidebleich wie die Wand, stehen die an der Wand und gucken den an. Und sie sagen keinen Mucks mehr. Und wie sie sich so gegenüberstehen, der Josef und seine Brüder, da denken die jetzt ins Aus. Jetzt schlägt er zu. Jetzt kommt die Rache. Und stattdessen, da sagt der Josef zu denen, kommt doch her zu mir, tretet näher. Vorsichtig treten sie ein paar Schritte auf ihn zu. Erstes Buch Mose, Kapitel 45, Vers 4. Da sagt Josef, ehrlich, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Siehste, denken die Brüder, jetzt gibt er's uns. Verkauft hat, er erwähnt es, er hat's also doch nicht vergessen. Nein, vergessen hat der Josef das nicht. Und er kann's auch nicht verschweigen. Sünde muss mit Namen genannt werden. Aber so fährt er fort. Er sagt, aber habt doch keine Angst und denkt doch nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Die Brüder denken, sie hören nicht richtig. Sie, die ihn haben, ihn doch verkauft. Und Josef sagt, Gott hat mich vor euch hergesandt. Und dann sagt er gleich noch zum zweiten Mal, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und jetzt kommt's zum dritten Mal. Und nun, ihr habt mich nicht hierher gesandt, sondern Gott, der hat mich hier eingesetzt. Das ist die große Erkenntnis, die der Josef aus seinem verworrenen Leben als Sklave und Zuchthäusler und Ministerpräsident gelernt hat. Es war Gott, der ihn geführt hat. Und seine Brüder, die ihn damals verkauft haben und die anderen, die ihn durchs Leben geschubst haben, die waren bloß Gottes Werkzeuge. Die haben ohne ihr Wissen, gegen ihren Willen dazu helfen müssen, dass Gottes Pläne zum Ziel kommen. Wenn Gott ein Menschenleben in die Hand nimmt, da kann nichts und niemand es aus seiner Hand reißen. Gegen Gott kommt keiner an, auch nicht die vereinigte Bosheit einer solchen ganzen Brüderschaft. Es gibt Leute, die wollen uns Böses tun. Und die tun uns Böses. Und Gott lässt es zu. Aber Gott dreht das so, dass am Schluss für uns etwas Gutes dabei rauskommt. Das ist die große Erkenntnis von Josef. Und er formuliert das später mal so im Kapitel 50, dass er sagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Hast vielleicht Kumpels, die dir deine Freundin nicht gönnen und die versuchen, dich auszutricksen. Du hast Kollegen, die beneiden dich um deinen Posten, die schmeißen dir Knüppel in den Weg, die möchten, dass du endlich mal stolperst. Du hast Geschwister und Hausbewohner, denen immer was Neues einfällt, um dich zu ärgern. Da ist jemand, der will nicht, dass du auf die EOS kommst. Und du fühlst dich verkannt oder zurückgesetzt und ungerecht behandelt und diskriminiert und hilflos den Machenschaften anderer Leute ausgesetzt. Weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gilt auch für dich dieser Satz. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. In meiner Klasse, da hatten sich 3 Schüler gemeldet zum Theologiestudium. Und 2 von denen fielen durchs Abitur. Und einer von denen war ich. Als ich damals durchs Abitur geflogen wurde, da war für mich erstmal alles im Eimer. Mein Plan, einmal Theologie zu studieren auf der Universität, der war geplatzt. Und 2 Jahre später begann ich mein Theologiestudium auf der Universität. Als ich dann später wieder mal aus der Uni hinausgetan wurde, da war wieder der Ofen aus. Und wo bin ich schließlich gelandet? Ich bin genau dort gelandet, wo Gott mich hinhaben wollte, nämlich auf der Kanzel, als sein Prediger. Ich bin zwar 3 Jahre später dahin gekommen als meine Altersgenossen, aber die 3 Jahre, die wie ein Verlust aussahen, die sehe ich heute als einen Gewinn an. Ich habe zum Beispiel in dieser Zeit meine Frau kennengelernt. Und ich hatte Zeit, intensiv zu studieren. Ich konnte mein erstes Buch schreiben. Also ich muss sagen, mir ist die Bosheit meiner Feinde bestens bekommen. Es steht in der Bibel im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28. Der Vers, den ich schon voriges Mal erwähnt habe. Dort steht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Auch die Gemeinheiten unserer lieben Mitmenschen. Auch die schwersten Schicksalsschläge. Auch die Krankheit. Die Krankheit kommt nicht von Gott. Aber Gott kann aus der Krankheit für uns was Gutes machen. Als ich vor einem halben Jahr den Herzinfarkt gehabt habe, Da habe ich das als eine Katastrophe angesehen. Und ich sehe das noch heute als eine Katastrophe an. Aber ich sehe, wie viel Gutes dadurch für mich rausgesprungen ist. Ich sage nicht, dass Herzinfarkt was Gutes ist. Und ich sage nicht, dass Krankheit was Gutes ist. Ich sage nur, dass für mich etwas Gutes dabei herausgekommen ist. Ich möchte gerade dieses halbe Jahr, wo ich auf der Nase gelegen habe, nicht missen. Das ist für mich kostbar geworden und ich bin Gott dafür dankbar. Gott tut das Böse nicht. Er ist nicht die Ursache des Bösen. Aber er verhindert das Böse auch nicht. Jedenfalls verhindert er das Böse nicht in jedem Falle. Aber er benutzt es, um für seine Kinder etwas Gutes daraus zu machen. Ich behaupte nicht, dass du dann, wenn du den Schritt in Gottes Reich tust und Gott dein Leben gibst, dass du dann nur Gutes erlebst. Im Gegenteil, in mancher Hinsicht wird dein Leben dann schwerer, als es jetzt ist. Gott hat den Josef reinrasseln lassen in die Grube und ins Gefängnis und ins Zuchthaus. Und auch du wirst den Gemeinheiten der Menschen und vor allem wirst du auch dem Leid nicht entgehen können. Aber wenn du wie der Josef ein Kind Gottes bist, wenn du Gott liebst, dann gilt auch für dich diese Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Gott kann aus dem Mist, den die Menschen machen, noch was Gutes machen. Gott kann, wie Martin Luther mal gesagt hat, aus Scheiße Gold machen. Das hat der Josef erlebt. Als den letzten Dreck hatten sie ihn weggeschmissen. Und als Kettensklaven nach Ägypten verkauft und als den ersten Mann Ägyptens, behängt mit einer großen Goldkette, treffen sie ihn wieder. Und der Josef weiß, seine Position, die verdankt er Gott. Und seine Brüder, die so Böses ihm getan haben, die waren bloß sein Werkzeug. Und deswegen kann er seinen Brüdern auch nicht böse sein. Er hat keinen Gedanken von Rache. Er kann seinen Brüdern verzeihen. Und er fällt ihnen um den Hals und nachdem sie sich nun zusammen ausgeweint und ausgesprochen haben und ausgiebig gefeiert haben, da schickt er sie mit ganzen Wagenladungen voller Geschenke wieder nach Hause. Sie sollen den alten Vater holen. Das ist ja nun nochmal ein schwerer Weg, denn jetzt müssen die Brüder dem Vater ja alles beichten. Und der glaubt ihnen kein Wort. 22 Jahre lang, sagt er, habt ihr mir erzählt, der Josef wäre tot. Und jetzt auf einmal heißt, der ist lebendig und ist Ministerpräsident von Ägypten. Also was gibt's doch gar nicht. Und erst als er die Wagenladung voller Geschenke sieht, da wird der alte Jakob munter. Solange er von seinen Söhnen bloß was zu hören kriegte, da glaubte er nicht. Er fängt erst an zu glauben, als er etwas zu sehen kriegt. Dein alter Vater und deine alten Kumpels, die glauben vielleicht auch nicht an Gott. Und du agitierst die mit frommen Sprüchen. Und du erzählst, wie wichtig und schön das ist, wenn man ein Christ ist. Und wie froh das macht und wie liebevoll. Und dann sehen die jeden Morgen deine mucksche Flappe und sehen dein liebloses, egoistisches Verhalten und sie glauben dir nicht. Sei du mal lieb zu deinem alten, unbekehrten Vater. Frag dem die Kohlen hoch. Sei anständig zu deinen ungläubigen Kumpels und Kollegen. Gib ihnen ein Beispiel. Zeig denen mal, was du von Jesus bekommen hast. Als der alte Jakob sieht, was der Josef ihm mitgeschickt hat, da kommt er aus dem Rumpf. Da wippt er sich aus seinem Schaukelstuhl und auf geht's, ab nach Ägypten. Ich will ihn sehen. Und dann sieht er ihn. Und der Josef, der sieht seinen Vater und die sinken sich in die Arme und in diesem Moment, wo sie sich umarmen, da ist alles andere vergessen. Da sind 22 Jahre Leid und Kummer und Trauer und Sehnsucht einfach wie weggewischt. So einem Moment, liebe Leute, so einem Moment gehen wir auch entgegen. Wir werden Jesus sehen. Wir werden, so heißt es in der Bibel, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wer weiß, was sich die Leute bis dahin alles noch ausdenken werden, um dich und Jesus auseinanderzubringen. Ich bitte dich, lass dich durch nichts und durch niemanden von deinem Glauben abbringen, sondern denke an Josef. Den Josef, den haben sie mit Gewalt von seinem Vater getrennt. Den haben sie verkauft, verleumdet, eingebuchtet. Dem haben sie eingehämmert, du bist ein Nichts, du bist ein Stück Dreck, du bist ein idealistischer Träumer, du bist ein nutzloses Glied der Gesellschaft. Es hat alles nichts genützt. Der Josef, der blieb dabei, ich bin ein Kind Gottes. Und dem alten Jakob, dem haben sie eingetrichtert, dein Sohn Josef, der ist doch seit 2 Jahrzehnten tot, den siehst du nie wieder. Genauso wie sie euch eintrichtern, euer Jesus, den ihr den Sohn Gottes nennt, der ist doch seit 2 Jahrtausenden tot, den seht ihr nie wieder. Doch, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn sehen, wenn er kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Du wirst ihn sehen. Wie er zu den einen sagt, fort von mir, ihr Verfluchten. Und zu den anderen, kommt her zu mir, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich. Auf diesen Moment läuft überhaupt alles hin, die ganze Weltgeschichte und die Geschichte deines persönlichen Lebens. Und alles andere, das ist zweitrangig. Es ist nur eins wichtig, dass du dann, wenn Jesus kommst, auf seiner Seite stehst. Ich bitte dich, entscheide dich für Jesus, wenn du dazu eine Gelegenheit hast. Und heute Abend, da hast du sie. Ob du die Gelegenheit morgen oder zu einem anderen Zeitpunkt nochmal hast, das weiß ich nicht. Der Gottfried, der hat euch vorhin erzählt von dem Jugendwart in Meißen, diesem Reinhard Berger. Ein fröhlicher, lebensstrotzender junger Mann. Ein strahlender Christ, ein echter Jesus-Jünger. Und vor 3 Tagen haben wir ihn begehrnigt. Autounfall, Frontalzusammenstoß, Tod aus Schluss von einer Sekunde zur anderen. Der Reinhard Berger, der hat keine Zeit gehabt mehr, sich zu entscheiden. Aber Gott sei Dank, der war entschieden. Der hatte sich schon längst für Jesus entschieden. Es war sein Ziel, einmal in Gottes Reich zu kommen. Der war darauf vorbereitet, in den Himmel zu gehen. Gottes Reich, das war sein Lebensziel. Als ich mich von dem verabschiedet habe in Meißen, ich hatte gerade mit dem eine Jugendwoche zusammen gemacht, da hat der Reinhard Berger zu mir gesagt, weißt du, als Christen brauchen wir uns ja nicht zu verabschieden wie für immer. Christen sehen sich nie zum letzten Mal, wir sehen uns ja wieder im Himmel. Was so ein Satz für eine Bedeutung bekommt, ich sehe den Reinhard auf dieser Erde nicht wieder. Aber wenn ich das Lied singe wie vorhin, komm, geh mit mir in das Land, wo die eine Strophe heißt, viele Freunde sind schon dort, wohin ich gehe, da denke ich an meinen Freund Reinhard. Der ist schon dort. Gottes Reich, das ist auch mein Lebensziel, da gehe ich hin. Und wo gehst du hin? Was ist Ziel deines Lebens? Was ist mit dir, wenn es dich trifft und wenn du stirbst? Ich weiß, und ich bin froh, dass ich das sagen kann, ich weiß, wenn ich sterbe und wenn ich heute Abend sterbe oder erst in vielen Jahren, wenn mal alles vorbei ist, wenn ich das alles hinter mir habe, da steht Jesus da und nimmt mich mit ausgebreiteten Armen in Empfang. Und in diesem Moment, da ist alles andere vergessen. Alle Ängste, alle Schinderei, alles das, was einem solche Sorgen gemacht hat, es ist vorbei. Und Gott, so heißt es in der Bibel, wird abwischen die Tränen von unseren Augen. Und wir alle, auch die Millionen Blinden, die jetzt nur Finsternis sehen, die werden Gott sehen. Die werden weiter nichts sehen als Licht, denn Jesus ist das Licht. Durch den Tod, durch Gericht, führ mich, Herr, zu deinem Licht. Nimm mich, Herr, bei der Hand und führ mich heim.